wir ins Interview gehen, noch eine kleine Information vor der Episode, die wir fast im Trubel rund um die Fashion Week in Paris vergessen hätten. Aber natürlich hat auch Misono wieder ein Giveaway für euch mitgebracht. Es gibt dreimal die neue Silhouette zu gewinnen. Was ihr tun müsst, ganz einfach, YouTube-Account abonnieren, Video liken und einen Kommentar hinterlassen. Im schönsten Falle was Kreatives, ansonsten gerne auch einfach eure Schuhgröße. Das Giveaway läuft bekanntermaßen wieder 2 Wochen bis zur nächsten Episode und dann wählt der Zufall aus, wer gewonnen hat. Also, 3 Leute können es werden, viel Spaß dabei und jetzt rein in Oshun Podcast Episode 161 mit Misono und Vinzenz Altenweger. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Oshun, dem Lifestyle-Podcast Born and Raised in der Sneaker- und Streetwear-Culture. Mein Name ist Amadeus Thüner oder wie man in Paris in Frankreich sagen würde, je m'appelle Amadeus Thüner. Und damit hätte ich es wahrscheinlich auch so halb richtig ausgesprochen. Was schon erklärt, wir befinden uns in Paris in Frankreich im Rahmen der Fashion Week Summer 24. Und weil das ein ganz großartiger Anlass ist, haben wir uns gedacht, wir sprechen heute mal in einem Update mit Vinzenz Altenweger. Seines Zeichens Category Sportstyle Manager. Ich habe es zusammengewürfelt, ne? Es ist eigentlich anders, aber das kannst du gleich an der Stelle nochmal genauer sagen. Von Misono auf jeden Fall, schon das 2. Mal im Podcast und im Rahmen dieser Kooperation, diesem Editorial bei uns zu Gast. Und ich freue mich sehr, denn wir sehen ja im Rahmen der Pariser Fashion Week und generell allen Fashion Weeks aktuell viel, viel stärker die Zusammenkunft zwischen dem, was man früher vielleicht so als dieses Haute Couture, als dieses wirkliche Fashion-Fashion-Ding bezeichnet hätte und dem, was halt eben Streetwear, was Sportstyle macht. Und Misono ist davon eben auch ein Teil. Und dementsprechend würde ich heute von dir gerne mehrere Dinge erfahren, unter anderem, wie du die Zusammenkunft zwischen Sportstyle, Streetstyle, High-End-Fashion siehst, warum Paris wichtig zumindest zu sein scheint, was Misono im Laufe des nächsten halben Jahres 2024 und darüber hinaus in 2025 plant. Wir sprechen über eine komplett neue Silhouette. Das wird extrem spannend. Wir dürfen das an dieser Stelle sogar schon ein bisschen früher zeigen, als das vielleicht erlaubt wäre. Ja, aber auf jeden Fall haben wir da was ganz, ganz Schönes für euch und dementsprechend eine ganz großartige Episode vor der Nase im Rahmen dieses Podcasts, den man natürlich wie immer bei Spotify, Apple Podcast hören kann und auch bei YouTube sehen kann. Und wenn man Letzteres tut, dann kriegt man auf jeden Fall einen sehr schönen Pariser und französischen Flair mit auf die Augen. So, soviel zum Intro. Vinzenz, wie ist der Titel jetzt richtig?
Ich glaube, du hast ihn schon ganz gut zusammengefasst. Offiziell ist es Category Manager Sportstyle und einen weiteren Titel, den ich jetzt nicht erklären werde. Man kann grob sagen, ich kümmere mich in Europa, im europäischen Markt darum, wie die Strategie sales-seitig, distributionsseitig und ja, generell so brandseitig stattfinden soll. Das heißt, du hast es eigentlich, kann man sagen, ganz okay zusammengefasst.
Ja, vielen lieben Dank. Das Kompliment nehme ich gerne. Warum befinden wir uns heute eigentlich in Paris? Warum würden wir uns jetzt nicht zum Beispiel in, keine Ahnung, München oder Berlin treffen?
Du hast, glaube ich, schon in der Anmoderation gesagt, die Paris Fashion Week ist aktuell diese Woche. Wir sind jetzt am offiziell dritten Tag. Das ist 2-mal im Jahr, also 1-mal pro Halbjahr. Und gerade die Sommer Fashion Week, die immer im Juni stattfindet, ist somit der relevanteste, mitspannendste Ort, den wir haben. Sprich, alle Brands kommen hier zusammen, alle Buyer kommen zusammen von den jeweiligen Shops. Alle Magazine, Mediapartner kommen zusammen und zeigen die Kollektion für das nächste Jahr oder zeigen ein paar andere Highlights. Und als Brand, das in dieser, ich nenne sie mal Bubble, das in dieser Welt mitspielen möchte, sollte man hier vertreten sein, auf jeden Fall.
Jetzt hat Misono ein paar sehr, sehr spannende Monate hinter sich. Man hat am Anfang so ein bisschen dieses If-you-know-you-know-Feeling bei Misono. Und ich glaube, man muss das gerade auf dem europäischen Markt nochmal stark einordnen. Es ist ja keine kleine Brand. Es ist ja keine Brand, die irgendwie vor ein paar Jahren mal erfunden wurde und dann jetzt halt vielleicht ein paar Stückzahlen von irgendwelchen Turnschuhen verkauft. Das Ding ist ja riesengroß, aber gerade auf dem asiatischen Markt. Jetzt habt ihr sehr viel in den letzten Monaten, sogar Jahren dafür getan und gepusht, dass das ganze Ding auch in Europa seinen Platz bekommt und das auch abseits eben des klassischen Sports. Magst du noch mal so ein bisschen den Werdegang der letzten, ich sag mal, 12, 24 Monate zeichnen?
Also du hast schon richtig gesagt, Misono ist eine Sportswear-Brand. Das heißt, unser Kerngeschäft war und wird auch immer sein Sportswear. Das heißt, alles, was mit Sport zu tun hat. Wir sind eine japanische Brand, dementsprechend liegt es, glaube ich, auch im Ursprung, dass wir im japanischen Markt, im asiatischen Markt extrem stark sind. In Europa haben wir ja, die ganzen Sportkategorien jetzt auch schon seit mehreren Jahrzehnten. Und Sportstyle als Kategorie, also wirklich spezifisch auf Lifestyle, auf Sneaker runtergebrochen, gibt es jetzt seit jetzt, 2024, geht es ins siebte Jahr. Das heißt, verhältnismäßig zum Rest der Brand, gegründet 1906, noch nicht so lange. Es ist ein Prozess, sich in dem Markt zu etablieren. Wir sind als Marke, glaube ich, für die komplette Welt da draußen, du hast gesagt, if you know, you know, schon immer spannend gewesen, weil wir einfach japanisch waren, wir waren nischig. Aber als Marke willst du natürlich auch irgendwann den nächsten Step gehen und willst einfach ein bisschen größer werden, möchtest dich breiter aufstellen, möchtest bekannter werden und am Ende des Tages möchtest du deine Produkte verkaufen. Das ist einfach so, wie die Wahrheit ist. Und wir haben den europäischen Markt als Sportstyle extrem im Fokus gehabt. Das heißt, wir haben gesagt, okay, hier sehen wir ein großes Potenzial. Wir sind hier extrem gewachsen. Wir sind, wenn man mal ehrlich ist, explodiert, wenn es an die Umsätze geht, in komplett Europa extrem stark aufgestellt. Auf einer Ebene mit Stores, mit denen wir auch unbedingt arbeiten wollten. Also immer für uns so die Haute-Couture, das Beste der Besten, wenn man es so nennen möchte. Und haben dort eben den kompletten Fokus drauf gelegt. In den letzten 12, 24 Monaten war sehr stark der Fokus darauf, den zweiten Step zu machen. Der erste war ganz klar Brand-Positionierung, zu schauen, welche Stores braucht man, um die Brand-Awareness zu bekommen, um den Konsumenten zu erreichen, den wir auch erreichen wollten. Und jetzt war es im Endeffekt in den letzten eineinhalb, zwei Jahren daran, dass wir den nächsten Step machen wollen. Den Step raus aus dieser Nische. Klar, wir werden niemals so kommerziell sein wie einer von den ganz Großen, dessen Namen ich jetzt nicht nennen muss, aber von den ganz Großen, so werden wir nie sein, weil einfach die Markenbekanntheit eine ganz andere ist. Aber wir wollen hin dazu, dass Leute die Marke kennen, dass die Leute die Marke erkennen, sowohl daily im Markt draußen, wenn jemand in Schuhen hat, dass man weiß, okay, das ist die und die Marke, und dass die Leute auch eine Bindung zu dieser Marke aufbauen. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, wir müssen mehr machen im Thema Storytelling, mehr machen im Thema Community. Und das ist so ein bisschen der Fokus jetzt auch gewesen in den letzten Monaten und Jahren.
Du hast die großen Brands gerade angesprochen. Ich nenne sie jetzt mal beim Namen. Nike, Adidas, Essex, Puma und sicherlich noch ein, zwei andere. Wobei man sich natürlich auch immer drüber streiten kann, ne? Was nimmt man jetzt eben als Faktor, um zu erklären, ob das Ganze jetzt groß ist oder nicht? Nimmt man die Markenbekanntheit, nimmt man die Umsätze, nimmt man vielleicht den Gewinn, ja? Nimmt man irgendwelche Aktien? Also von daher... Ist das denn überhaupt ein Bestreben sein, dass Mizuno irgendwann sagt, boah, wir müssen unbedingt auf Platz 1 und ich sage jetzt mal in den Umsätzen?
Ich glaube, das ist schwierig zu sagen. Du musst ja die Marke oder eine Company immer als ganzheitliches Thema sehen. Ich arbeite jetzt mit dem Team, mit dem ich zusammenarbeite, im Sportstyle, in der Kategorie Sportstyle, was, wenn du die komplette Brand siehst, einfach ein Baustein ist. Ein sehr wichtiger Baustein, weil es ein... ich sag mal, sehr relevanter Baustein ist, sowohl für das Image einer Marke, aber eben auch im Hinblick auf die Umsätze. Es ist ein Riesenmarkt, der Lifestyle-Markt ist nach wie vor der größte Markt, den es gibt. Klar, jetzt nicht nur das, was hier in Paris stattfindet, sondern auch alles, was ein bisschen kommerzieller, ein bisschen breiter ist, ist ein Riesenmarkt, was auch in diesen Lifestyle-Markt mit reingehört. Ich glaube, es ist wichtig, dass man als Marke klar definiert hat, was sind die Ziele. So. Und für uns ist klar, wir sind eine japanische Brand, wir haben schon immer den Fokus auf unsere Identity gehabt, auf unseren Ursprung, auf unsere Herkunft. Das heißt, wir werden jetzt nicht von heute auf morgen komplett crazy Sachen machen, nur um die größten Umsätze zu verwirklichen. Für uns geht halt darum, dass man authentisch bleibt, dass wir das machen, was wir am besten können, das ist Quality Products, plus Innovation reinbringen und dann Step by Step. Im Endeffekt, du kannst den Markt nie richtig kontrollieren, du kannst ihn steuern oder du kannst probieren, ihn zu steuern. Wir sind im Moment darauf, dass wir sagen, wir wollen nicht abhängig sein von einer Marktentwicklung, sondern wir wollen unsere Vision verfolgen und damit die bestmöglichen Ergebnisse erzielen. Das ist das, was ich jetzt sage. Natürlich, wenn du das Management in Japan fragst, die werden natürlich sagen, ja, wir wollen irgendwann Number One sein.
Ich glaube, das wäre auch, also alles andere wäre auch eine komische Antwort, genau, wenn du jemanden aus dem Managementbereich fragen würdest. Das ist ja auch klar. Ihr habt vor allen Dingen drei sehr, sehr starke Silhouetten im Markt und mit stark meine ich, sie sind sehr sichtbar, es passiert viel drauf, du kannst sie in vielen Stores kaufen. Das ist vor allen Dingen der Wave Rider 10 und das ist der Prophecy LS und auch der Mugen. Also drei Modelle, die aus dem Running-Bereich kommen, die sich ein bisschen unterscheiden, vor allen Dingen auch in der Sohlenkonstruktion, aber auch so ein bisschen vielleicht, würde ich jetzt behaupten, aber das kannst du mir jetzt sagen, ob ich damit richtig liege oder nicht, vom Zielpublikum. Was sagst du, die letzten 12 Monate, welcher Schuh hat aus deiner Sicht am besten performt und warum?
Oh, spannende Frage. Ich finde, zum Beispiel alle drei Schuhe gehen in ein relativ ähnliches Zielpublikum, weil sie alle drei sehr technisch sind.
Das ist ein guter Punkt, ja.
Auf ihre eigene Art und Weise. Also wenn du den Wave Prophecy anschaust, mit der offenen Midsole, ist technisch allein schon deswegen. Es ist ein ehemaliger Laufschuh. Die Wave-Technologie, die man allein schon wegen dem Namen überall in den Schuhen erkennen kann, ist dort offengelegt. Das heißt, man sieht sie. Dementsprechend allein das ist schon technischer als die meisten Schuhe von anderen Brands oder auch von uns. Der Wave Mugen hat bei uns immer mit Gore-Tex zu tun, hat bei uns immer mit einer Outdoor-Trail-Sohle zu tun, auch technisch. Und der Wave Rider 10 ist ein ehemaliger Laufschuh. Auch wieder die Wave, auch wieder eine sehr technische Außensohle. Klar, er spielt, gerade der Wave Rider 10 spielt in diese Thematik 2000er Runner Silver Optik mit rein. Das heißt, es ist vielleicht für viele Leute nicht mehr wirklich technisch, weil es schon sehr breit ist. Aber es ist im Endeffekt ein technischer Schuh. Das heißt, für mich gehen die alle drei in eine Direction, die ist für uns Technicity. Das ist ganz klar auch der Fokus, den wir gesetzt haben. Deswegen schön, dass dir diese drei Schuhe als erstes auffallen bei uns. Ich hoffe.
Ich finde, das hat so einen Trio-Effekt irgendwie, so ein Trinity-Ding halt. Das ist immer so das, was für mich bei Mizuno als erstes heraussticht. Es gibt eigentlich, ob jetzt Colorways, ob meinetwegen auch Collabs, meistens sind es diese drei Schuhe, die du in diesem Pack bekommst. Und dann kannst du dir überlegen, oh, hätte ich das gerne auf einem Wave Rider 10, der ein bisschen schmaler geschnitten ist, der sehr klassisch ist, der auch so ein bisschen noch Richtung, auch wenn es ein Running-Modell ist, am Ende des Tages sprechen wir ja meistens über Running-Modelle, aber schon auch immer noch ein Neo-Runner ist, trotzdem so ein bisschen in die Sneakerhead-Richtung. Ne? Also wir haben da halt jetzt kein Sky Metal oder ähnliches, wo wir dann nochmal ein Stück weiter zurück sind. Aber du hast halt diese Möglichkeit oder du sagst mit dem Prophecy möchte ich halt dieses doch sehr futuristische Sohlendesign und auch nochmal einen etwas anderen Preispunkt, ne, weil der Prophecy liegt ja auch einfach nochmal ein bisschen höher. Oder möchte ich mit dem Mugen halt eben auch Trailrunning und ein bisschen breiteren Vorderfuß. Also deswegen ist es für mich immer so ein Trio-Gedanke.
100 Pro. Und ich glaube, was ganz spannend zu sehen ist, ist, dass sich die Schuhe unterschiedlich entwickelt haben. Also der Prophecy, den wir, da schließe ich jetzt dich mit ein, wir beide, als futuristisch sehen, einfach weil die Sohlenkonstruktion sehr unique ist. Der ist in anderen Märkten, wenn man es ganzheitlich betrachtet für Europa, also außerhalb von Deutschland, ist dieser Schuh extrem stark im Thema Culture, Community. Das heißt, wenn wir sehen, wo ist dieser Schuh am stärksten, dann ist es in Südfrankreich. Wenn wir an Marseille denken, dann denken wir eher mal an den Rollerfahrer mit einem Tracksuit und einen ehemalig, jetzt muss ich doch eine Konkurrenzmarke nennen, ein Nike Tien oder ein Shox, die tragen jetzt Mizuno und diesen Wave Prophecy. Und das ist extrem die Richtung, in der sich dieser Schuh entwickelt, sehr kulturell relevant, was für uns super schön ist, weil das ist das, was du dir nicht erkaufen kannst, das ist das, was du nicht mit Marketing machen kannst.
Das kannst du dir nur erarbeiten.
Genau, das arbeitest du dir nur mit dem Produkt und mit der Brand und das alles kommt von Brasilien nach Europa, nach Südfrankreich, dann haben wir das in UK, wir haben das in Mailand und du kannst richtig spüren gerade, wie diese Connection überschwappt, auch nach Deutschland, auch nach UK. Es ist wirklich was, was diesen Schuh sehr eng an die Kultur bringt, währenddessen der Wave Rider 10 ein bisschen mehr accessible für alle ist. Wenn du siehst, was gerade aktuell an den Füßen ist, ist sehr viel White Silver Running Style. Da spricht dieser Style rein. Er ist leichter einfach, auch für den Endkonsumenten. Man traut sich schneller ran als an dem Prophecy. Im Endeffekt, was ich aus meinem Bekanntenkreis sagen kann, ist, dass jeder, der entweder mit einem Prophecy, mit einem Wave Rider 10 oder mit einem Mugen angefangen hat, der wird irgendwann beim Wave Prophecy landen. Das ist immer die Entwicklung.
Ich guck mal gerade auf die Uhr. Das passt ganz gut. Uns hat nämlich das Stündchen geschlagen. Wir müssen auf jeden Fall über das neue Produkt sprechen. Und zwar über den MXR. Und ich bewege mich mal kurz aus dem Bild und mit dem Mikrofon von dir weg, weil ich weiß, dass hier am Rand des Bildes nämlich schon dieser Schuh steht, der jetzt offiziell... Ach, erzähl du mal, wann kommt er in den Markt?
Der kommt Anfang Juli in den Markt. Also wir launchen den am 5. Juli.
Was
also
bedeutet in nicht mal einer Woche?
Am Freitag, genau. Und bringen diesen Schuh raus in erstmal einem OG-Pack, also in zwei Farben. Wenn man den Schuh prinzipiell sieht, ich glaube, wir haben gerade eben schon viel über die Richtung von Mizuno gesprochen. Technicity war ein ganz großes Stichwort. Wir sehen einen White-Silver-Schuh, ja. Wir sehen ein offenes Mesh. Wir haben gerade eben darüber geredet, das ist auch technisch, selbst wenn das jetzt schon sehr breit sich sehr breit verbreitet hat.
Außerdem lieben wir alle Mesh-Toeboxen.
So ist das. Es ist für den Sommer perfekt, right? ja, und basiert auch wieder auf einem Running-Schuh. Wenn man die Geschichte vom Wave Rider 10 kennt, dann weiß man, es ist im Jahr 2007 in der Running-Kollektion gewesen. Der MXR, ursprünglicher Name ist Maximizer. Wir dürfen diesen Namen, der wahrscheinlich deutlich leichter wäre für alle Beteiligten, und für jeden Kunden dürfen wir nicht verwenden, weil in Amerika ein Copyright-Problem gibt. Sprich, du darfst Maximizer in Amerika nicht verwenden. Und als globale Brand willst du natürlich den Schuh überall verkaufen. Das heißt, wir haben ihn abgekürzt.
Aber ich finde die Abkürzung, man kann sich das ja so vorstellen, M, dann so ein X, ein R, so kann man sich das dann auch merken. Ist ja jetzt auch nicht der einzige Schuh, der nur drei Buchstaben als Abkürzung hat.
Ich finde gut, dass du es dir schon mal bildlich vorstellen kannst.
Ich habe es auch schön geredet.
Ja,
ich weiß.
Maximal wäre schon geil.
Cool gewesen. Ja?
Ja, im Endeffekt, MXR is it. Relativ simpel erklärt, es ist ein Schuh, der im gleichen Jahr, in der gleichen Dekade wie der Wave Rider 10 im Running-Katalog war. Er war schon damals der kleine Bruder vom Wave Rider 10. Er war schon damals im Running-Katalog angedacht als simpler Laufschuh, als Laufschuh, der komfortabel sein soll. Als Unterschied zum Wave Rider 10 eben ohne die Wave, das heißt deswegen auch kein Wave im Namen, sondern nur MXR oder damals nur Maximizer. Das heißt, wir haben eine bisschen einfacher, schlichter gehaltene Midsole, einfach aus dem EVA-Schaum. Wir haben trotzdem das offene Mesh oben drüber, verschiedene Panels im Silver gehalten. Den Colorway, wir hatten vorher eingangs schon mal drüber geredet, bevor die Kamera lief, dass du den Farbweg sehr schön findest, auch weil...
Ich finde ihn wahnsinnig gut, vor allen Dingen, genau, du zeigst genau es gerade mit dem etwas Pop of Rot hier.
Das ist sehr,
und auch ein bisschen in der Sohle.
Genau, es ist sehr klassisch gehalten. Klar, es ist White, Silver, Black. Zumindest der Runbird ist Black. Du hast dann Layering innen drin, was schwarz ist. Das ist sehr klassisch. Aber der rote Mizuno-Schriftzug und das Panel hier gibt schon nochmal ein bisschen Spiciness.
Das macht's dann.
Und was ich sagen kann, für alle die den Schuh bis jetzt schon am Fuß hatten, es ist maximal bequem. Ist klar, es ist ein ehemaliger Laufschuh. Das heißt, man hat ganz bewusst eine Silhouette genommen, um das komplette Feld zu schließen. Es geht in die gleiche Richtung wie der Prophecy, wie der Mugen, wie der Wave Rider 10, in der Hinsicht, dass du einen Technical Style hast. Es ist ein Running Style, das heißt, ja, laufen gehen würde ich inzwischen wahrscheinlich nicht mehr mit dem. Es gibt modernere Zwischensohlen, aber es ist im Endeffekt ein Running Inspired Style, der perfekt für den Sommer ist.
Wenn du den jetzt einordnen müsstest, du hast gerade schon die Vergleiche zum Wave Rider 10 geschlossen und gezogen, aber auch vom Preispunkt her, wo befinden wir uns da mit dem MXR?
Das Ziel von dem Schuh war, ihn ganz klar mehr accessible zu machen. Das heißt, auch vom Preispunkt her einen Preispunkt zu wählen, der eben nicht wie der Wave Rider 10 bei 160 Euro ist, sondern deutlich drunter. Okay. Wir haben den Schuh insgesamt in drei Exekutionen. In der hier, also Open Mesh, wir nennen das Sport-Exekution, liegt er bei 110 Euro.
Wir haben das ist... Wirklich, also der Zugang ist da definitiv da. 110 Euro gibt es jetzt nicht mehr ganz so viele Schuhe, die man in dem Bereich schon kaufen kann. Vor allen Dingen, wenn du dir überlegst, wie teuer eigentlich im Vergleich alles andere so mittlerweile geworden ist.
Ich kann dir sagen, wir hatten eine intern sehr lange und sehr intensive Diskussion.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Weil wenn du die Konkurrenzbrands siehst, die einen ähnlichen Schuh haben, auch in dieser Preisrange, die bewegen sich nicht bei 110 Euro, die bewegen sich eher bei 130 Euro. Wir haben ganz bewusst gesagt, okay, es ist möglich, diesen Schuh für 110 Euro zu machen. Ich bin ehrlich froh, das Feedback so von den Stores bis jetzt und auch von den Leuten, die diesen Schuh und den Preispunkt dazu gesehen haben, war immer eher so, okay, wow, wir hätten den auch auf 140 Euro geschätzt. Also er ist wirklich sehr gut, das Mesh ist extrem qualitativ. Oben drüber oder nebenan eher gibt es noch eine Casual Version, die ist dann mit einem synthetischen Mesh und ein bisschen Suede, was dann 120 Euro ist, und noch eine Tech-Version, was dann aus Ripstop ist, mit anderen Laces, ein bisschen mehr technisch sein soll, für 130 Euro. Die kommen dann später in der Saison. Das heißt, Entry ganz klar, der Sommerlook im White-Silver.
Du hast es gerade angesprochen. Wir haben schon ein bisschen was von SS25 gesehen, was wir an dieser Stelle leider nicht zeigen dürfen. Das ist
noch
ja klar, noch aus welchen Gründen. Wir wollen hier ja auch nichts leaken, was wir nicht so dürfen.
Denn dann weiß ich, wie ich dich kontaktieren kann. Ja?
Das ist der Grund, warum wir es dann auch nicht tun. Aber Spaß beiseite. Was kannst du denn schon zumindest im Wort schon mal anteasen, was uns zumindest im Laufe des nächsten halben Jahres erwarten wird, Richtung Collabs, Richtung auch vielleicht Packs, kommt der MXR dann in so eine Richtung, dass man sagt, man kann jetzt immer mit den vier Silhouetten rechnen, wenn was passiert, tauscht die irgendwas aus, wie sind da so die Pläne, was kannst du schon verraten?
Also erst einmal ein für uns komplett neues Feld wird sein Sportstyle Apparel, was für uns sehr langes Thema war, was wir auch aus Japan implementieren werden. Die Geschichte dazu ist relativ witzig und beschreibt ganz gut, wie kommunikativ manchmal große Companies sein können. Die Kollegen waren in Japan zu Gast beim Global Meeting und wir haben da einen riesen Engine Center mit allen Produktinnovationen von allen Kategorien. Und auf dem Apparel Floor gab es eine Ecke, unbeleuchtet, ganz hinten im Eck. Niemand wusste wirklich, was da ist. Auch von den Japanern dort vor Ort wusste keiner, was da ist. Man hat das Licht angemacht und man hat eine technische Kollektion gefunden mit Outerwear Parker, mit Gore-Tex Parkers, mit
Vollprogramm.
Volles Programm, extrem gute Sizings, gute Farben und dann hieß es nur, ja, ja, die gibt's auch noch. ja, die haben wir uns genommen und werden sie nach Deutschland bringen. Da kommt das erste Mal auf den Markt im September, September und Oktober. Und natürlich rund um den MXR werden einige Sachen passieren. Du hast gerade eben schon gesagt, bis dato waren es immer der Wave Prophecy, der Wave Mugen und der Wave Rider 10. Es wird in Zukunft, wenn wir wieder Special Packs bringen, wenn wir Collaborations bringen, wird der MXR ganz klar eingebaut werden. Was aber nicht heißt, dass der Fokus bei den anderen nicht trotzdem hochgehalten wird. Eine Kollaboration, die man schon mal ankündigen kann mit einem deutschen Partner, die erreicht uns schon Anfang September auf einen Schuh, der beide Welten so ein bisschen verbindet, also diese Technicity-Seite, die ich schon angesprochen habe, aber eben auch das, was in der Vergangenheit ganz groß war, Premium-Sneaker. Dieser Schuh, dieses Projekt wird beide Seiten ein bisschen vereinen, sowohl die technische Seite mit reinbringen, aber eben halt auch die Premium-Seite. Das kommt Anfang September bei einem deutschen Partner, was ich im Moment noch nicht sagen darf, aber ich bin mir sicher, dass du einer der Ersten bist, der das dann erfahren wird.
Und ihr seid dementsprechend einer der Ersten, die es dann hören werden. Aber hat der Name viele Buchstaben oder eher weniger viele Buchstaben?
Boah, wenn ich so drüber nachdenke, kann ich mich gerade gar nicht dran erinnern.
Ist der Partner, okay, ich erfrage das gleich mal off the record, dann habt ihr die Info auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Der MXR, wenn du selbst nochmal von außen drauf schaust. Ich weiß, es ist natürlich schwierig, es ist rein subjektiv, du arbeitest für diese Brand, aber trotzdem, ich weiß, du kannst auch objektiv auf Dinge schauen und darüber sprechen. Dementsprechend, als du die Info bekommen hast, dass dieser Schuh kommen soll, der MXR, was ist so dein erstes Gefühl?
Also die Wahrheit ist, dass ich glaube, es war der Juni 2022.
Also vor 2 Jahren jetzt.
Ja, vor 2 Jahren ein kleines PDF an die Kollegen geschickt habe mit einer Idee, die ziemlich genau diesen Schuh beschrieben hat. Nicht komplett genau, aber sehr stark die Richtung. Ich meine, wenn du mal vor 2 Jahren zurückschaust, da hat es extrem angefangen mit Competitor Brands auf diesem Preispunkt, die dort extrem stark rein investiert haben und wie wir alle wissen, sehr erfolgreich waren. Und ich habe den Need schon gesehen, weil ich bei dem Wave Rider 10 einfach ein sehr gutes Feedback hatte, aber mir dachte, okay, mehr accessible, anderer Preispunkt könnte super spannend sein. Das heißt, rein objektiv, ich als Konsument habe den Schuh damals schon gewollt. Es gab ihn von mir so nicht, deswegen war es für mich logisch, dass es ihn irgendwann geben wird. Für uns als Marke, wie gesagt, es eröffnet ganz andere Möglichkeiten, weil du hast einfach einen anderen Preispunkt, du hast ein Produkt, was die Leute an die Brand heranführen wird, was mehr accessible sein wird, alleine durch Preispunkt, durch einen sehr easy-to-wear-Faktor. Was aber trotzdem auch zeigt, wofür wir entstanden sind. Das heißt, im Endeffekt, um auf deine Frage zurückzukommen, glaube ich, ist bei uns immer so das Ding, gut Ding, will, brauch Weile haben,
will Weile haben.
So, Sprichwörter sind genau mein Ding.
Lieber die Spatze und die Taube als nachts über den Berg.
Nicht kommentieren, weil ich nicht weiß, ob es richtig oder falsch war. Das ist
ein kompletter Quatsch.
ja, also MXR für uns extrem wichtige Edition zur Kollektion. Klar, heißt jetzt nicht, dass wir den kompletten Fokus darauf setzen. Andere Projekte sind in der Pipeline, spannende Projekte sind in der Pipeline, aber es ist für uns schon sehr wichtig, jetzt diesen Schuh dann zu haben.
Spannende Insights auf jeden Fall über diesen Schuh, den man ab nächster Woche dann auch käuflich erwerben kann und zu all dem, was da noch kommen wird. Den deutschen Store, den kitzel ich dir gleich noch irgendwann raus, aber es ist schön zu hören, dass auch was mit dem deutschen Store passiert. Ich glaube, das ist eine sehr gute Sache und ein schönes Zeichen auch. Da wir aber, wie gesagt, auch in Paris sind, sollten wir auch nochmal über Paris sprechen. Und das tun wir an dieser Stelle. Thema Paris, Thema Fashion Week 2024. Die Wichtigkeit für Mizuno und auch als Sportswear-Brand in einer Stadt wie Paris zur Fashion Week zu sein und auch hier aktiv zu werden, hast du zu Anfang des Interviews schon besprochen bzw. auch schon gesagt, dass es für euch halt einfach ein logischer Schritt ist. Aber warum ist das erst jetzt ein logischer Schritt? Viele andere Brands sind ja schon vor 3-4 Jahren hier hingegangen.
Ich habe ja auch schon gesagt, dass wir oder dass die Kategorie jetzt seit 7 Jahren gibt und 7 Jahre für eine Kategorie in einer so großen Firma, die schon so lange gibt, keine lange Zeit ist. Also das heißt, 7 Jahre ist jetzt im Endeffekt etwas, was ja, ein Entwicklungsprozess Phase 1 war, sage ich mal. Und dort war nicht die Priorität, auf großen Trade Fairs wie jetzt Paris Fashion Week unterwegs zu sein, sondern mehr, wie gesagt, lokal, regional die Marke aufzubauen. Im Endeffekt jetzt mit dem Wissen von jetzt unserer zweiten Fashion Week erst, können wir sagen, ja, wir hätten es vielleicht schon 2 Jahre früher machen können. Im Nachhinein ist man immer schlauer. So, für uns war es am Anfang ganz klar zu sagen, okay, wir wollen regional die Teams aktivieren, regional mit den Accounts den Markt aktivieren, und dann Paris war der logische nächste Schritt.
Trotzdem nochmal gefragt, warum Paris, warum nicht Mailand, warum nicht Pitiomo, warum nicht Stockholm, warum nicht direkt in Step New York, Tokio?
Ich glaube, also generell ist erstmal das Ding, dass die Leute, die Paris Fashion Week hören, ich kenne das selber jetzt aus meiner Familie, die stellen sich vor, dass diese Paris Fashion Week nur ein Runway ist und du bist da auf dem Platz und schaust nur den Designer-Brands zu. Und ich glaube, genau das ist nicht der Fall. So, jeder, der hier schon mal war, weiß, dass das ja ein Teil davon ist, aber gar nicht unbedingt das Größte. Vor allem nicht für die Brands, wie jetzt Mizuno eine ist. Also nicht High-High-Fashion, nicht Luxury. Die wollen einfach, sage ich mal, einen anderen Fokus setzen. Und dementsprechend, ja, sie sind hier, um präsent zu sein. Es ist wichtig, hier zu sein, um präsent zu sein. Aber wir haben jetzt keine Runway. Und wenn du jetzt mal die Pitti anschaust zum Beispiel, ist schon sehr Luxury. Ist schon sehr Fashion im klassischen Sinne.
Würdest du tatsächlich da noch den Unterschied machen und sagen, Paris hat sich als vielleicht einzige Stadt, einzige Fashion Week weiter geöffnet, alle anderen sind noch sehr klassisch, so wie das vor 10 Jahren vielleicht der Fall war?
Ich glaube, die haben sich schon auch mehr geöffnet, als wie es noch vor 10 Jahren war. Aber ich würde schon sagen, dass Paris auch global gesehen auf jeden Fall der Place to be ist. Wenn du hier schaust, was wir für Gäste haben, auch wir in unserem Showroom für Gäste haben, Gäste aus Korea, Gäste aus Amerika, aus Kanada, Australien, Thailand, egal welche Gebiete dieser Welt, es kommen alle nach Paris. Und genau diese Gäste kommen halt vor allem, wenn es außerhalb von Europa ist, nur nach Paris, weil sie sagen, okay, sie wollen den Fokus haben, sie nehmen nur Paris mit. Ja, vielleicht noch ein bisschen Mailand, okay, aber Paris ist schon wirklich die Hauptanlaufstelle für alle. Und ich glaube, das macht es auch so attraktiv für das Gesamte, sowohl für die Stores als auch für die Brands, weil sie eben wissen, die Priorisierung ist ganz klar auf Paris. Hier passiert alles, hier findet alles statt. Sie können hier, und darum geht es am Ende des Tages, möglichst viele Termine in kurzer Zeit abhaken.
Ich habe mich gestern mit jemandem unterhalten, der kam extra aus Australien nach Paris, um sich den Kith Store anzuschauen, weil er sagt, so etwas haben wir in Australien nicht. Und er macht eine Europareise, er ist jetzt nicht natürlich nur nach Paris geflogen, um morgen wieder abzureisen, um sich Kith anzugucken, aber zeigt das auch nochmal den Stellenwert, den diese Stadt hat? Geht es tatsächlich auch um die Begegnung, um, ich finde, innerhalb von 4 Tagen, ich meine, die Fashion Week geht ja offiziell nur von Dienstag bis Samstag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, ja, alles, was ich brauche, habe damit den kompletten Overkill, und wenn ich nicht da bin, hätte ich die FOMO meines Lebens und deswegen muss ich hier sein?
Den kompletten Overkill erstmal liebe Grüße an Marc. Vielen Dank für das.
Der war gesetzt.
Ich sag dir ehrlich, musste ich machen.
Shoutout.
Shoutout. Also ich glaube, wenn man die Stadt betrachtet und kulturell betrachtet, hier gibt es alles, was das Herz für interessierte Leute in diesem Gebiet betrifft. So, du findest hier alles von High Fashion Luxury zu super coolen Kith Store zu Stores wie Supreme, du hast einen One-Block-Down-Store hier, der eigentlich sonst nur in Mailand war. Du hast hier jedes Geschäft, was du als interessierter Mensch gerne besuchen wollen würdest.
Plus 200 Restaurants und Cafés.
Plus super gute kulinarische Highlights und, wenn man auch mal ganz ehrlich ist, du hast eine wunderschöne Stadt. Und gerade wo sich die Fashion Week hauptsächlich befindet, in Marais, ist einfach dieses... Ich glaube, das Gesamtpaket, der französische Flair, ich glaube, dass das auch ein Riesenpunkt ist. So, und nachdem sich jetzt alle in den letzten Jahren sehr stark auch geeinigt haben, in Anführungszeichen, dass Paris der Place to be ist, wird natürlich hier auch extrem rein investiert. Du siehst, dass neue Stores hier aufmachen, du siehst, dass die Brands, wenn sie eine Aktivierung machen, sie in Paris zur Fashion Week machen. Du siehst große Partner, wo man vor 5, 6, 7 Jahren nie gedacht hätte, dass sie mal außerhalb von ihrem Heimatmarkt einen Store eröffnen wollen. Die eröffnen jetzt hier in Paris einen Store. Also das ist wirklich ein Fingerzeig.
Kommt man als Brand um Paris noch drumherum?
Oh, ich glaube, man kommt immer um Sachen drumherum. Ich glaube, man braucht als Brand nicht zwingend eine Fashion Week, aber es ist schon sehr hilfreich. Auch rein von dem, jetzt mal weg von den emotionalen Komponenten, wie du triffst Leute, du gehst mit Leuten essen, du baust eine persönliche Bindung auf, du verbringst Zeit, hin zu den Hard Facts. Du kannst an einem Tag 12 Termine in deinem Showroom machen. So, das ist das, wie die Realität halt auch aussieht als Brand. Du hast Stores, die kommen rein, die gehen raus und das machst du halt am Tag von 9 bis 9 im Worst Case. Und dafür lohnt sich schon, auf jeden Fall. Und zum Connection, zum Relationship auf jeden Fall.
Und wie du gesagt hast, der Pariser Vibe ist natürlich auch ein ganz spezieller. Und auch das Essen und Trinken und auch das Wetter natürlich im Juni. Und wir sprechen im dritten Teil dieses Interviews dann nochmal über den Ausblick 2025, vor allen Dingen im Hinblick darauf, wie Mode, wie Fashion noch stärker mit Sportstyle, mit Streetwear zusammenwächst. Paris hat ja natürlich auch viel mit Genuss zu tun. Du hast dir gerade einen Kaffee geholt. Hast du ein, zwei gute Restaurant- oder auch Kaffee-Tipps für uns?
Ich werde mir jetzt nicht anmaßen, irgendwelche französischen Restaurants aufzuzählen, dessen Namen ich nicht aussprechen kann.
Bitte versuch's.
Auf gar keinen Fall. Aber ich kann auf jeden Fall jeden Marais empfehlen. Gerade Rue de Turenne ist einer der Hauptstraßen dort. Hat sehr viele gute Cafés, sehr gute Restaurants. Klassischer Ort, wo man sehr leckere Pizza bekommen kann, ist Sony's Pizza. Auch sehr beliebt während der Fashion Week für Events von Brands oder von Stores, Mediapartnern. Generell französisches Essen oder die kulinarischen Highlights hier in Paris sind unumstritten vorhanden.
L'Astu Falafel kennen wir ja auch. Ne? Hat ja auch letztes Jahr eine Collab mit Heißen und Beite gemacht. Wir haben sie in unserem Vlog gefeatured, genau wie Chez Mademoiselle. Da sind Marie und ich ganz große Fans von. Vor allen Dingen, wenn man schön abends essen gehen möchte. Die Vermischung von Food und Style ist, glaube ich, keine neue. Aber dass auch die Kollaboration immer stärker in diese Richtung geht, zeigt, glaube ich, auch ganz gut, dass auch dort ein weiteres Feld ist, wo Leute sagen, ja, ich möchte mich gut kleiden, in welche Richtung auch immer. Vollkommen egal, ob High-End-Fashion oder Street-Style oder 90er-Jahre Oldschool, was auch immer. Aber ich möchte auch gut essen. Siehst du da eine Art Trend? Ich finde, man sollte nicht inflationär mit diesem Wort Trend oder Hype umgehen, aber du weißt, in welche Richtung ich möchte.
Also ich glaube auf jeden Fall, du hast jetzt gerade gesagt, ich habe mir einen Kaffee geholt. Ich glaube, Kaffee ist ein bestes Beispiel. Specialty Coffee ist ein sehr großes Thema bei fast jeder Person, die im Running Game drin ist, fast jeder Person, die im Bike Game drin ist, aber auch für Personen, die einfach guten Kaffee mögen. Der Unterschied, glaube ich, ist, dass die Leute, die guten Kaffee mögen, auch einen guten Kaffee mögen, wenn dieser Trend, let's call it Trend, vorbei ist, weil die einfach sagen, okay, sie wollen einen guten Kaffee trinken. Ich bin persönlich einer von diesen Personen, der hat davor Kaffee getrunken, er wird danach Kaffee trinken. Klar, es ist inzwischen Teil von einem Lifestyle geworden. Jetzt bekommen wir hier einen kleinen Gast.
Direkt mit einem,
direkt mit einem guten Schuh. Kannst du erstmal auf easy. Multifunktions. ich glaube, es ist Teil vom Lifestyle geworden. Zumindest ein bisschen. Ich glaube aber, dass gutes Essen auch von den Leuten danach noch gemocht wird.
Die beiden fußballspielenden Jungs, gerade hier im Park, in dem wir hier sitzen, haben mich auf eine sehr gute Themenidee gebracht. Danke, Jungs. Schau doch. Cooles Messi-Trikot auch. Ja, bin gespannt, was das noch gibt während der EM. Das Thema Sport und Mode ist ja auch nochmal stärker zusammengewachsen. Ich denke, wir haben gerade im Rahmen der Europameisterschaft 2024 oder der anstehenden Olympischen Spiele gesehen, was da passieren kann oder auch passieren wird. Aber abseits davon NFL, NBA, BBL oder auch Tennis, alles große Themen. Wie blickst du darauf?
Das sind schon ein paar Sportarten, ein paar Events genannt. Ich glaube, die EM hat gezeigt, was möglich ist als große Sportswear-Brand. Der Ausstatter von unserer deutschen Nationalmannschaft ist, glaube ich, da das perfekte Beispiel für. Alleine das Trikot, das sie jetzt zurückgebracht haben, ein Retro-Trikot, klar, war eine Reise in die Vergangenheit, ja, aber war auch ganz sicher modisch getrieben, gerade auch, wenn man die Kampagne dahinter sieht mit Fußballspielern, die davor nie irgendetwas mit Lifestyle zu tun hatten, haben dann auf einmal für die Marke mit den drei Streifen, ich hätte jetzt fast schon den Namen gesagt, für Adidas, na klar, die Kampagne gemacht, was davor so noch nicht stattgefunden hat. Das heißt, man sieht schon, Fußball und Lifestyle verschwimmt extrem. Wir haben das Thema Running und Lifestyle verschwimmt extrem. Da hattest du ja mit Lars schon eine sehr ausführliche Episode darüber. Das ist was wir auf jeden Fall sehen. Wir sehen Bike, was extrem stark drin ist, also alles, was mit Cycling zu tun hat. Wir haben Hiking, wir haben Tennis, was aber für mich schon immer einen sehr starken Link zu Lifestyle hatte, einfach weil es ja einfach von der ganzen Heritage, von der ganzen Geschichte schon immer sehr stark für mich mit Lifestyle connected war. Golf ist für mich was oft vergessen wird, was aber auch gerade im jüngeren Publikum immer mehr ankommt. Über Basketball müssen wir nicht reden. Also der Connect war schon immer da. Man könnte jetzt unendlich weitermachen. Ich glaube, es wird stärker aktiviert einfach jetzt von den Marken. Gerade im Running passiert sehr viel, ja. Ich glaube aber, wenn man dann mit Hinblick auch auf Olympia jetzt hier in Paris schaut, wird man erst sehen, wie Brands wirklich aktivieren können, wozu sie in der Lage sind. Ich glaube, da geht es für die Zeit von Olympia nochmal ganz anders ab.
Was sind deine Wünsche ganz persönlich für die nächsten Monate, vielleicht auch sogar fürs nächste Jahr, wenn du auf das Thema Mode, auf das Thema Kultur, auf das Thema ja, Lifestyle schaust?
Gute Frage. Ich betrachte das immer so natürlich aus zwei Seiten. Einerseits, was wünsche ich mir jetzt aus Sicht von der Brand Mizuno? Und einerseits, was wünsche ich für mich selber als Konsument, als Person, die interessiert daran ist? Im Endeffekt, für mich läuft es als persönlicher Konsument gerade in die genau richtige Richtung. Es sind die drei Sachen, die ich am liebsten mag in meinem Leben. Das ist Sport, das ist Lifestyle, also Kleidung, Schuhe und Essen. Alle drei verbinden sich immer mehr miteinander. So, das heißt, für mich ist alles perfekt. Ich glaube, aus Business-Sicht sind wir immer noch in einer sehr spannenden Phase, weil die letzten Monate, die letzten Jahre sehr spannend waren, sehr herausfordernd waren, gerade auch für den Retail, aber auch die Marken. Ich glaube, es passiert sehr viel, nicht nur Gutes. Und das betrifft natürlich auch die Brands, das betrifft natürlich auch den kompletten Markt. Man sieht schon, dass es alles ein bisschen konzentrierter angegangen wird. Für uns ist es wichtig, dass wir unsere Strategie, die wir haben, weiter verfolgen wollen, authentisch bleiben wollen und das machen wollen, was wir uns als Guideline für unsere Brand gesetzt haben. Weil nur so, glaube ich, kannst du auch in den nächsten Jahren bestehen. Und das ist jetzt nicht, dass wir von einem Tag auf den anderen entscheiden, wir werden jetzt eine Brand für komplett Luxury und wollen jetzt neben Prada und Gucci stehen, sondern wir wollen uns Stück für Stück weiter dahin entwickeln, wo wir Mizuno eben gerne haben wollen würden.
Ja, Vincent, da sitzen wir hier im wunderschönen Paris während der Fashion Week 2024. Du trinkst einen Kaffee, wir führen ein Interview. Was kann es eigentlich Schöneres geben, das dann auch noch als seine Arbeit bezeichnen zu können, oder?
Das hast du jetzt gesagt.
Und ich glaube, ich habe recht. Dankeschön für deine Zeit. Danke, dass du uns mal wieder ein paar sehr spannende Insights gegeben hast, aber auch einen persönlichen Eindruck über das, wie du die Szenerie und das ganze Geschehen, das ganze Treiben da draußen gerade wahrnimmst. Ich glaube, es ist immer gut, auch jemanden von innen einer Brand zu haben, der auch mal nach außen trägt, was dort passiert. Weil das tun nicht viele Brands. Deswegen, Vincent, vielen lieben Dank für deine Zeit. Und habt natürlich noch einen großartigen Tag in Paris.
Werde ich haben. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Und damit vielen lieben Dank für die Zusammenkunft bei der 161. Podcast-Episode von Oshun, dem Sneaker- und Streetwear-Podcast Born and Raised in der Sneaker- und Streetwear-Culture. Wenn ihr mögt, was wir hier tun, als Video, als Podcast oder auch den ganzen Content auf Social Media, dann tut uns einen Gefallen, supportet uns mit einem Like, mit einem positiven Kommentar oder auch mit anderen wohlwollenden Dingen. Das könnt ihr wie immer bei Spotify, bei Apple Podcasts oder auch bei YouTube tun. Das würde uns sehr freuen. Erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für all diese Themen hier interessiert, von uns. Show some love. Und dann hören und sehen wir uns in der nächsten Episode wieder, wenn es heißt Oshun. Vielen lieben Dank. Macht's gut und bis dahin.